Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
So, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Anwaltwerden. Mein Name ist Anne Baureis und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns.
Herrn Andreas Jurgeleit, Richter am BGH. Wir freuen uns ganz besonders, Sie heute begrüßen zu dürfen, Herr Jurgeleit. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Sie haben ja auch noch ein paar andere Sachen zu tun.
Naja, aber heute habe ich den ganzen Tag ausschließlich für Sie.
Super, dann hoffe ich, dass unsere Zuhörer auch den ganzen Tag sich Zeit genommen haben für diese Podcast-Folge.
Ja, ich werde nach Stunden bezahlt, das wissen Sie ja. Ne?
Es geht Ihnen wie uns. Es geht Ihnen
also
wie uns.
Ja, genau, das wollen wir gleich mal die Überleitung zum Anwaltsberuf hinbekommen, ja, dass man heutzutage nach Stunden bezahlt wird.
Genau.
Dazu komme ich gleich nochmal zurück zu meiner Anwaltszeit. Das war nämlich damals verboten, dass man nach Stunden bezahlt wurde, ja. Okay.
Das hat sich Gott sei Dank in der Zwischenzeit sozusagen geändert, ja. Und das ist dann gleich was man im Studium und im Referendariat schon mal mitnehmen kann auch. Jetzt so Richtung Jahresende zu denken. Nächstes Jahr muss wieder die nächste Erhöhung kommen.
Genau. Und man muss pro Woche mindestens 25 Stunden am Tag abrechnen. Ja, das ist das Wichtige.
Oh, ich befürchte, damit kommen Sie nicht mehr hin.
Ja, okay.
Wir rechnen hier natürlich wesentlich mehr ab, falls es einer unserer Kollegen hört. Keine Sorge.
Ja, ist ja klar. Also 28. Ah ja, ist okay. Ja, also beginnen wir doch einfach mal mit dem Seriösen.
Genau, das ist vielleicht eine gute Überleitung, sozusagen mit dem Seriösen zu beginnen. Ja, schön, dass Sie da sind. Es freut uns wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, dass wir einmal sozusagen ein bisschen über Sie sprechen können hier in unserem Podcast und darum, wie Sie zu Jura gekommen sind, zum ersten Mal Anwaltsberuf, bevor Sie dann sozusagen auf die richtige Seite gewechselt sind.
Naja, ob das die richtige Seite ist, vielleicht wechsle ich ja auch nochmal zurück.
Sehr gerne.
Meine Pensionierung ist ja nicht mehr so ganz, ganz weit.
Schicken Sie mir gerne Ihre Bewerbung. Ich lege ein gutes Wort für Sie ein.
Ja, danke, mit Examenzeugnissen. Ja, ist okay. Ja. Ja, darauf kommen wir ganz am Ende nochmal zu sprechen. Ja, also warum habe ich Jura studiert? Das ist vielleicht eine ganz gute Frage. Da geht es mir, glaube ich, wie vielen anderen auch. Ich weiß es nicht. Ja, also ich hatte das Gefühl, als ich Abitur machte oder als ich kurz davor stand, ich kann nichts richtig. Ich wollte jedenfalls unbedingt was mit Menschen machen. Und dann dachte ich mir, als Jurist hat man viel mit Menschen zu tun. Klammer auf, das war der erste große Irrtum, Klammer zu. Also wenn ich gewusst hätte, dass man, egal jetzt ob als Rechtsanwalt oder Richter, man in erster Linie Akten liest und manchmal auch sehr dicke Akten liest, dann hätte ich mir das vielleicht auch nochmal anders überlegt. Aber so bin ich ans Jurastudium gekommen. Ich war auch der Erste in meiner Familie mit Abitur, der Erste, der studiert hat. Mhm. Und ich komme aus Bochum und klar, in Bochum gibt es eine große Universität. Also habe ich in Bochum angefangen, Jura zu studieren. Dass man mal den Studienort wechseln konnte und so, das war nicht in meinem Portfolio. Also das habe ich gar nicht gewusst. Ja, und dann habe ich vor mich hin studiert. Damals fiel jeder Dritte durchs erste Staatsexamen durch. Es gab keinen Freischuss. Mhm. Und das damals sagt die durchschnittliche Studiendauer bei 13 bis 14 Semestern. Mhm. Ich sage das nur deswegen, weil wenn ich jetzt sage, nach 10 Semestern habe ich Examen gemacht, das ist ja heutzutage eher spät, aber damals war es sehr schnell.
Ja.
Ja, und ich fand im Studium, diese Klausurenkurse, die von Richterinnen gab es damals noch nicht, die das gemacht haben, die von Richtern gemacht wurden, ich fand die so großartig. Also mit welcher Souveränität die Klausuren dargelegt haben. Ich wusste damals ja noch nicht, dass die Lösungskizzen hatten.
Dachten Sie, es sei alles und, spontan.
Spontane
ja, und dann hatte ich, ja, und dann hatte ich so den Traum, also das wäre das Größte, wenn ich irgendwie mal Richter am Amtsgericht werden könnte. Mhm. Also das, aber habe ich gar nicht so dran gedacht. Ich wusste, man braucht ein besonders gutes Examen und so. Ja, und so habe ich dann mein erstes Examen gemacht, bin dann in die Referendarzeit rein. Die war damals auch noch 3 Jahre. Mhm. Anders als heute. Also es dauerte alles ein ganzes Stück länger, aber dadurch war es auch sehr intensiv. Und als dann die Referendarzeit so ein bisschen fortgeschrittener war, oder gar nicht so fortgeschritten, in meiner ersten Station war ich bei dem damaligen Direktor des Amtsgerichtes Hattingen. Und plötzlich kam da ein Anwalt aus Bochum rein und der sagte, das waren 2 Berufsträger, sie hätten jetzt ihren angestellte Anwältin verloren. das sei nichts gewesen. Und dann zeigte mein Ausbilder auf mich und wollen Sie es nicht mal mit dem Referendaren versuchen. Und so kam ich als Referendar in diese Anwaltskanzlei hinein, die mit zwei Berufsträgern, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, Größtunternehmen vertreten haben, Banken vertreten haben. Die waren auch beide Notare. Das war also richtig einer auf Wirtschaftsrecht, auch Arzthaftungsrecht. Die haben große Versicherer im Arzthaftungsrecht vertreten. Spezialisierte Kanzlei. Und so kam ich da rein und irgendwann saß ich da. Ich stand kurz vor den Klausuren oder ich hatte schon die Klausuren hinter mir, aber noch keine Ergebnisse. Da kam der Seniorchef rein und sagte, es ist mir egal, wie Sie Ihr Examen bestehen, ich nehme Sie auf jeden Fall.
Oh, das und, ist ja toll, ja.
Das ist toll. Und wir sind jetzt im Jahre 1988, da war das alles ganz, ganz schwierig mit Berufsfindung. Also wir sind vor der deutschen Wiedervereinigung. Für Juristen war ein ganz, ganz schlechter Markt. Auch für Juristen mit guten Examina war es ein schlechter Markt. Und das hat mich unglaublich beruhigt, sage ich mal. Und bin dann viel ruhiger in die weiteren Prüfungen hineingegangen. Und dadurch habe ich dann auch nach meinem zweiten Examen als Rechtsanwalt angefangen. Mhm. In dieser Kanzlei. Aber mein Traum war immer, an für sich Richter zu werden. Das war immer mein Traum gewesen, aber ich fand das so nett. Und die ganze Thematik dieser Kanzlei, die machten kaum Strafsachen. Also höchstens mal, wenn wir einen Verkehrsunfall hatten, dann auch mal die Ordnungswidrigkeit, die damit dazugehörte oder so. Aber ansonsten machten wir auf dem Gebiet nichts, hatten aber auch öffentliches Recht. Das habe ich sehr gerne gemacht während des Studiums. Hatte auch mal überlegt, ob ich nicht im öffentlichen Recht mich spezialisiere, auch die Hausarbeit, die es damals noch gab, im öffentlichen Recht schreibe. Mhm. Aber das ist ja im öffentlichen Recht so, Sie haben eine Anfechtungsklage gegen eine polizeiliche Verfügung und müssen erst mal 20 Seiten über die Zulässigkeit schreiben.
Richtig. Ich erinnere mich auch noch.
Ja, und ich hatte da zwei Ausbilder in der fortgeschrittenen AG. Ein Richter vom OVG, der meinte, im Sommerfall können Sie einfach nur schreiben, die zulässige Anfechtungsklage und dann weiter. Und der andere meinte aber, man muss das aber, also es war ein Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht, man muss das aber alles intensiv erörtern, warum das denn jetzt ein Verwaltungsakt sei und so. Und dann dachte ich mir, nee, auf das Glatteis bewege ich mich nicht. Aber in dieser Anwaltskanzlei hatten wir auch die ein oder andere öffentlich-rechtliche Sache. So, da war ich ein Jahr Anwalt, was mir inhaltlich sehr viel Freude gemacht hat. Und ich hatte auch das Angebot, als Partner in diese Kanzlei einzusteigen. Das war alles total fair, alles total nett. Aber ich merkte auch in diesem Jahr, dass mir das, was einem Anwalt auch auszeichnet, nämlich, ich sage jetzt mal, das Kaufmännische, dass mir das überhaupt nicht liegt. Also ich machte alle die Fälle, die mir die Seniorchefs gaben und alles okay. Ich hatte auch Listen geführt, was ich so gewonnen habe oder nicht. Oder nicht, gab es nicht. Nein, das ist übertrieben.
Das habe ich letztens erst von einem Kollegen gehört. Er hätte eine 100%ige Erfolgsquote bei Gericht.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
Habe ich auch gefragt, was er denn annimmt. Alles mit dem Versäumnisurteil oder was?
Das wirkt ja immer besonders seriös.
Ja, nein, das war auch damals nicht so. Im Baurecht, ja, okay. Da gewinnt man ja ohnehin nie voll. Nee. Also man verliert auch nie voll. Also das ist ja meistens das Gute.
So ein
Mittelding, ja. Ja, okay.
Und wie hat sie dann denn tatsächlich zum Gericht getrieben? War es dann schon soweit nach einem Jahr Anwaltstätigkeit?
Ja, es war ein Jahr Anwaltstätigkeit und ich musste eine sozialrechtliche Sache nachlesen. Also wir hatten da einen sehr wichtigen Mandanten und der hatte in der Familie eine sozialrechtliche Frage. Und das Landessozialgericht, also ich war Anwalt im Bezirk Bochum, das Landessozialgericht ist beim Landgericht Essen direkt neben Nant und ich war beim Landgericht Essen Referendar gewesen. Also fuhr ich zu der Bibliothek des Landessozialgerichtes, las da alles nach und habe anschließend einen ehemaligen Ausbilder von mir besucht, bei dem ich in der Anfänger-AG war. Und der sagte dann zu mir, ich wollte doch an für sich immer Richter werden, warum wollen Sie das nicht? Es gäbe jetzt noch eine Stelle für die nächsten Jahre. Und dann gäbe es keine Stellen mehr im gesamten Bezirk des OLG Hamm. Ja, und da bin ich in mich gegangen und habe mich darauf, da habe ich einfach beim OLG in Hamm angerufen. Und dann hatte ich zwei Tage später ein Vorstellungsgespräch beim OLG-Präsidenten. Und der sagte, ja, welches Landgericht wollen Sie machen? Bochum ging damals nicht, war noch Singularzulassung. Mhm. Da konnte man nicht in dem gleichen Bereich anfangen, in dem man auch als Anwalt tätig war. Und dann sagte ich, ja, dann gehe ich nach Essen. Ja, das war überhaupt kein Problem. Also ins Ruhrgebiet will ja keiner, nicht? Wenn ich jetzt Münster gesagt hätte, also, dann wäre natürlich, aber nach Essen will keiner. Und ja, ich habe damit kein Problem. Ich lebe gerne im Ruhrgebiet. Und dann war Essen war klar. Und dann musste ich mich dann entscheiden. Also und man wollte mich auch direkt, das war Ende Januar, man wollte mich direkt zum 1.2. wollte man mich haben.
Das ist natürlich mega.
Ja, aber dann habe ich gesagt, nee, das geht so schnell nicht. Ich bin angestellter Anwalt, ich habe eine Kündigungsfrist und ich halte meine Verträge immer ein. Und deswegen geht das so nicht. Oder war man ein bisschen indigniert beim OLG? Können Sie nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja mit meinen Chefs sprechen. Aber vom Prinzip geht das nicht. Wenn die darauf bestehen, dann mache ich das. Und ja, dann habe ich mit meinem Seniorchef gesprochen. Der ist letztes Jahr oder dieses Jahr 95 geworden. Und wir sind nach wie vor in einem guten freundschaftlichen, also väterlich-freundschaftlichen Kontakt. Und der sagte, ja klar, wenn das jetzt Ihr Weg ist, überhaupt kein Problem. Wir lassen Sie sofort raus aus dem Vertrag. Mhm. Machen Sie noch in jeder Akte einen Vermerk, in den Sie arbeiten, damit wir wissen, was da zu machen ist. Ja, dann habe ich noch ein paar Tage durchgearbeitet, Tag und Nacht. Habe überall die Vermerke reingemacht und bin dann so da raus, ne, sag ich mal.
Das ist natürlich eine sehr faire, das ist ein sehr faires Entgegenkommen.
Unglaublich fair. Also diese Anwaltskanzlei, ja. Ich mache natürlich jetzt keine Werbung dafür, das ist klar, aber diese Anwaltskanzlei ist war die Fairness selbst. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, natürlich ist da jetzt ein Wechsel eingetreten. Der zweite Seniorchef, der ist heute, glaube ich, noch drin. Und der ist jetzt aber auch so Ende 70. Und das war total fair, total nett. Ich habe mich da menschlich, auch fachlich, wir haben da nichts gemacht, was irgendwie auch nur den Anschein von mangelnder Seriosität haben könnte. Das war alles super, super gut.
Und es war ja vielleicht auch eine ganz gute Vorbereitung auf den Richterjob, könnte ich mir vorstellen, wenn man einfach auch mal die andere Perspektive kennengelernt hat und jetzt nicht vielleicht direkt auf die Richterbank vom Studium ist.
Ja, und ich habe ja schon als Referendar, wie ich erzählte, da ganz viel praktische Erfahrungen sammeln können, was mir auch unglaublich in der mündlichen Prüfung im zweiten Examen geholfen hat.
Ja, klar.
Aber das ist, also, aber auch als Richter, der vorher Anwalt war, versteht man die Sorgen und Nöte von Anwälten, also den Termindruck, die Problematik, die mit manchen Mandanten einhergeht, und viel besser.
Das glaube ich auch.
Und kann das auch viel besser einschätzen und ist auch, ich war mein ganzes Leben immer großzügig mit der Gewährung von Fristen. Jedenfalls grundsätzlich, man versteht das besser.
Ja.
Man versteht das besser, dass man das dann besser macht.
Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz beruhigend irgendwie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu hören. Ich finde, oft, wenn man im Studium ist, dann hat man immer so das Gefühl, das, was man erreichen möchte, das muss man sofort schaffen und da gibt es auch keinen Umweg dahin. Und ich finde, aus dem, was Sie jetzt so erzählt haben, da wird schon sehr deutlich, man kann Ziele haben, es ist aber vollkommen okay, auch erstmal was anderes zu machen auf dem Weg zu diesem Ziel und vielleicht kann es im Nachhinein sogar hilfreich sein.
Ja, und ich sage immer, man hat ja nur dieses eine Leben. Und wenn man meint, man muss etwas anderes machen, dann soll man das machen aus meiner Sicht. Also egal in welche Richtung, ob man zuerst Richter und dann Anwalt oder Anwältin oder umgekehrt oder so. Da kommen wir vielleicht auch noch später drauf. Ich hatte auch mal eine Phase in meinem späteren Berufsleben, da habe ich auch noch mal daran gedacht, den Richterberuf aufzugeben und dann in den Anwaltsberuf wieder einzusteigen. Nein, also ich finde, man soll das tun, weil es gibt nichts anderes als dieses eine Leben und man soll das so vernünftig machen, wie es geht. Es ist natürlich dann alles auch mit Hinderungen verbunden, das muss man schon sagen. Man trifft Entscheidungen, die nicht ohne weiteres rückgängig zu machen sind. Und ich bin ja jetzt in einen Richterberuf reingekommen mit einer Probezeit. Ja, 3 Jahre ist ja Probezeit.
Richtig, ja, stimmt.
Und im deutschen Richtergesetz stand, da steht wahrscheinlich auch heute drin, dass man die Anwaltszeit angerechnet bekommen kann. Mhm. Kann, nicht muss. Und so bin ich also dann angefangen und ich wusste, jetzt werde ich ja auf Herz und Nieren geprüft. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn man jetzt sagt, nee, also sie können es nicht oder so. Das war für mich ja alles gar nicht selbstverständlich.
Und das ist ja auch was, über was man nicht spricht. Also man wird vermutlich zu ihrer Zeit nicht drüber gesprochen haben, aber auch heute spricht man ja ganz selten darüber, dass man erstmal auf Probe was macht, bei jedem Job ist das ja so, ne? Und dass man vielleicht auch mal Selbstzweifel hat. Schaffe ich das auch so eine lange Zeit?
Genau.
3 Jahre ist ja was ganz anderes als 6 Monate, ne? Die man irgendwie auf Probe dann hat, ja.
Ja, also ich wusste ja in meiner Referendarzeit, ich war ja am Anfang beim Amtsgericht, dann später bei einer Berufungskammer, beim Landgericht, bei der Wahlstation und so. Ich bin da ja alles gut rausgekommen. Aber trotzdem, wie das jetzt in der Praxis ist, auch mit den Akten, kann man die alle bewältigen und so. Also rein die Masse der Akten bewältigen. Ja, das war alles unklar. Und als ich den ersten Tag da anfing beim Landgericht in Essen und mein Vorsitzender, denn bei meinem Erster, das war der Typ deutsche Eiche. Ja, aber sowas von deutscher Eiche. Also der war ungefähr so lang wie ich. Also ich war damals noch 1,85. Man schrumpft ja mit der Zeit. Und der war, sag ich mal, sehr stattlich gebaut. Und der hatte, bevor er eine Berufungszivilkammer übernahm, insgesamt 20 Jahre Strafsachen gemacht. 10 Jahre Schwurgericht, 10 Jahre Vorsitzender einer Jugendstrafkammer, also auch Mord und Totschlag in dem Bereich. Und dann hatte er jetzt ein paar Jahre diese Zivilkammer. Und für den war jemand, der zuerst Anwalt war, das ging gar nicht. Und der wurde ihm jetzt auch noch zugewiesen. Also so ein Dösel. Also ja, und dann guckt er mich so auch so an und sagt, Sie waren bisher Anwalt. Warum eigentlich? Ja. Ja, weil für den, also das war kein ordentlicher Beruf. Also jetzt in Anführungszeichen natürlich, also ordentlich, aber jetzt im Verhältnis zum Richterberuf. Und ja, und so wurde ich empfangen. Und er gab mir eine Akte in die Hand und sagte, hier ist eine Akte, da habe ich einen Beschluss drin gemacht. Gucken Sie sich das an, Sie unterschreiben das, ich hole mir das gleich wieder ab. Und dann bin ich auf mein Zimmer gegangen und dachte mir, wo bist du hier gelandet? Habe mir die Akte angeguckt und fand den Beschluss nicht optimal. Andersherum, ich fand den falsch und ich hatte also vielleicht eine Millisekunde oder noch niemals eine Millitausendstel Sekunde, dachte ich mir, unterschreib einfach, es war nichts Wichtiges. Dachte ich mir, nee, aber dafür bist du jetzt nicht Richter geworden, dass du jetzt irgendwas Falsches unterschreibst. Und dann kam der nach einer halben Stunde wieder rein und sagte, haben Sie den Beschluss unterschrieben? Genauso sprach der mit mir, sage ich, nein. Warum nicht? Ja, warum nicht? Und dann habe ich ihm das erklärt, er hat sich den Gesetzestext geben lassen, guckte mich an und zerriss den Beschluss und sagte, Fehler des Vorsitzenden. Und danach waren wir ein Herz und eine Seele.
Da hat es sich ja gelohnt zu widersprechen.
Ja, das war also wirklich, das war eine wunderbare Zusammenarbeit. Er war leider schwer krank und ist dann auch ein Jahr später in Ruhestand vorzeitig gegangen. Aber die Zeit, die wir zusammen hatten, es war ja jetzt insgesamt nur ein paar Monate, in der ersten Station. Das war dann ein Herz und eine Seele und wir sind dann bis zu seinem Tod dann auch befreundet geblieben. Nein, aber das hat sich gelohnt sozusagen. Da muss man am Anfang ein bisschen durch und das ist jetzt vielleicht auch etwas, was mich mein ganzes Berufsleben begleitet. Man muss eine gewisse, aus meiner Sicht, Hartnäckigkeit, keine Sturheit, das ist ein bisschen schwer abzugrenzen, aber schon eine gewisse Kontinuität in dem, was man möchte und sich dann auch mal, das gilt jetzt auch für den BGH, auch mal überstimmen lassen und dabei bleiben, wie es ist und dann sollen die anderen eben falsches Urteil unterzeichnen. Ja, also das sage ich jetzt mal so in meinem, also das war mein Beginn dann als Richter. Und dann geht so die Richterlaufbahn so weiter, wie sie halt geht. Ich war am Anfang 8 Monate oder 7 Monate in einer Zivilkammer. Dann war ich 2 Monate in einer Strafkammer, Schmutz und Schund.
Oh ja.
Ja, also Kindesmissbrauch.
Das ist halt und, echt hart, ja.
Ja, das waren damals Straftaten, für die man heute 4 bis 6 Jahre geben würde. Damals hat man 2 Jahre auf Bewährung gegeben. Und daran sieht man auch also wir sind jetzt im Jahre 1990. Der Unterschied in der Entwicklung der Wahrnehmung auf solche Straftaten. Mhm. Und und dann kam ich zum Amtsgericht. Und das war die schönste Zeit meines Berufslebens. Ah. Ich war ein Jahr beim Amtsgericht Gelsenkirchen und dann 3 Monate weiter beim Amtsgericht in Essen-Steele. Und da konnte ich ja jetzt alles selbst machen. Ja, alles. Ich war ja völlig selbstständig. Kein Mensch hat mir reingeredet. Und ich habe da beim Amtsgericht in Gelsenkirchen ein allgemeines Dezernat gehabt, also alles Mögliche, was so da reinfiel. Und beim Amtsgericht in Essen-Steele hatte ich da Mietsachen und Mietsachen dort hieß auch Leasing zum Beispiel, da war alles dann mit dabei. Und das war eine richtig schöne Zeit.
Das ist ja vielleicht auch noch mal was, was noch mal so ganz interessant ist. Wenn ich mich noch so zurückerinnere, dann dachte ich immer so, oh, Landgericht, das hört sich ja viel besser an. Ne? Wenn man dann mal Richterin am Landgericht wäre, das hört sich ja richtig nach was an. So, ne? Amtsgericht hatte ich immer so die Vorstellung, ach, das sind ja so die kleinen Dorfsachen und so. Ich selber war ja nie am Gericht, aber das ist auch das, was ich von vielen Freunden eigentlich höre, dass man zu Anfang abstrakt vielleicht auch mal diese Vorstellung hatte, dass es aber vielen auch so geht, dass eigentlich die Tätigkeit am Amtsgericht als sehr selbstwirksam und sehr befriedigend wahrgenommen wird, weil man einfach extrem viel selber in der Hand hat. Und das finde ich ganz spannend zu hören, dass Sie
Ja.
das jetzt genauso empfunden haben.
Ja, und sehen Sie, ich bin ja jetzt beim BGH. Ich muss ja mich mit mindestens vier weiteren Kollegen,
Ja.
manchmal diskutieren wir ja in der vollen Runde,
Ja.
mit sieben anderen Kolleginnen und Kollegen unterhalten.
Abstimmen. Ja.
Ja, und die nie begreifen, warum ich immer recht habe. Und die begreifen nicht, warum ich nicht verstehe, dass sie immer recht haben. Und sie merken jetzt schon, das ist eine wunderbare Diskussionskultur. Nicht jeder von uns acht meint natürlich, dass er recht hat. Und diese ganzen Probleme, dieses Diskutieren und die anderen überzeugen müssen und so, ist beim Amtsgericht fällt einfach weg.
Ja.
Ja, also,
Und
ja.
das ist vielleicht auch noch mal was, wenn man irgendwie so darüber nachdenkt, irgendwie will ich mal Richter, Richterin werden, irgendwie wo will ich das werden? Das sind ja auch immer noch mal wieder ganz interessante Hinweise, die man sich wirklich bewusst machen muss, dass der Beruf als Richter an unterschiedlichen Stellen in unserem Justizapparat einfach auch anders ist.
Dass der völlig anders ist, genau, völlig anders ist, und darauf kommen wir vielleicht nochmal, und dass die Möglichkeiten in der Justiz unendlich vielfältig sind. Man muss es nur wollen. Man
Und man
muss es
muss
nur
wahrscheinlich auch
wollen.
einfach einmal den Schritt reinmachen und dann offen sein für das, was sich ergibt, weil das ist auch was, was ich immer von vielen Freundinnen und Freunden höre, die jetzt im Richteramt gelandet sind. Es ist ja nicht so wie bei uns Anwälten, man bewirbt sich einmal auf den Job, wie jetzt zum Beispiel bei Anne und mir im Baurecht oder Vergaberecht und dann ist man da, sondern man muss ja auch, was das Rechtsgebiet angeht, als Richter, Richterin doch etwas flexibler sein.
Ja, Sie müssen viel flexibler sein, nicht? Also ich meine, Sie beide tun mir leid. Sie haben jetzt Ihren Job und Sie machen das jetzt noch 30 Jahre. Nein, das ist
Ja.
natürlich. Ich verstehe ja auch, warum man sich also hochspezialisiert. Das verstehe ich ja auch. Aber ich glaube auch, dass es schön ist, dass man mal alles so ein bisschen macht. Und in der Justiz ist das ja mit dieser hohen Spezialisierung noch nicht so weit fortgeschritten. Manche bedauern das. Klar, gerade im Baurecht, da kommt man dann häufiger mal auf Einzelrichterinnen bei Baukammern oder Bausenaten, die noch nie was vom Baurecht gehört haben. Das ist natürlich nicht besonders hilfreich, das verstehe ich alles.
Ja.
Ja, andererseits bin ich froh, dass ich alles Mögliche gemacht habe und auch beim Amtsgericht alles Mögliche gemacht habe. Und ja, deswegen, für mich war das die schönste Zeit meines Lebens. Gerade diese Mietsachen in Essen-Stehle. Was ich jetzt erzähle, ist überhaupt nicht abschreckend. Ich kam da für 3 Monate auf ein Dezernat eines Kollegen, der krank war, der nicht mehr entscheiden konnte. Und ich betrat mein Zimmer und es lagen da irgendwie 450
Oh
Akten.
Gott, ja.
Das ist für ein Amtsgerichtsdezernat, ist das ein Wahnsinn. Ein gut geführtes Amtsgerichtsdezernat hatte 200, hat 250 Sachen vielleicht damals. Ich kam aus Essen-Gelsenkirchen, also Entschuldigung, aus Gelsenkirchen, und da hatte ich 160 Sachen im Bestand. Also ich hatte praktisch nichts zu tun. Und da kam ich in dieses Zimmer rein mit 450 Akten und dann dachte ich mir, nee, das kann gar nicht wahr sein. Ich ging nach Hause, trank eine Flasche Rotwein und überlegte, was machst du jetzt damit? Und da der Kollege längere Zeit krank war, konnte man jetzt in jeder Akte draufschreiben, wieder Vorlage in 3 Monaten, was meine Vorgänger da immer gemacht haben. Die haben immer draufgeschrieben, wieder Vorlage in 3 Monaten. Dann dachte ich mir, nee, das geht nicht. Wieder Vorlage in 3 Monaten geht nicht. Also habe ich mit meiner Geschäftsstelle gesprochen und jetzt kommen wir zu etwas anderem, was unglaublich wichtig ist. So ein Gerichtssystem, das ist ja auch bei meinem Anwaltsbüro so. So ein Gerichtssystem, das hat zwar Richterinnen und Richter, aber das Gerichtssystem ist für mich eine Einheit. Ja, ich habe meine Geschäftsstelle, ich habe eine Kanzlei, ich habe Wachtmeister, ich habe Rechtspflegerinnen, Rechtspfleger. Und das muss als Einheit funktionieren. Wenn da irgendwo etwas nicht funktioniert, da können Sie als Richter oder Richterin machen, was Sie wollen. Das geht dann eben nicht. Also bin ich zu meiner Geschäftsstelle hingegangen und habe denen gesagt, was ich plane, nämlich jede Woche 60 bis 70 Sachen terminieren auf 2 Tage.
Ja, da muss man eine Geschäftsstelle haben, die nachher mitmacht beim Protokollschreiben.
Ja, die mitmacht, weil es müssen die Parteien geladen werden. Ich habe immer Parteien mit dabei gehabt. Es müssen die Zeugen geladen werden. Es müssen Sachverständige geladen werden, soweit welche drin sind. Es müssen, wenn jetzt jemand nicht kann, muss wieder abgeladen werden. Alles Mögliche muss gemacht werden. Das ist unglaublich viel Arbeit. Und meine Geschäftsstelle hat damals gesagt, ja, das machen wir mit. Und ich war morgens spätestens um 8 im Büro und ich war bis abends um 8 im Büro und die Geschäftsstelle auch. Mhm. Und irgendwann kam der Direktor des Amtsgerichtes auf mich zu und sagte, Herr Jürgeleit, ich habe noch nie ein Gericht vor 9 Uhr morgens betreten. Was machen Sie da eigentlich? Ja, aber und wir hatten damals so zwischen 70 und 80 Neueingänge auch noch im Monat. Das muss man ja auch noch sehen. Ja. Das war damals beim Amtsgericht, waren das 800 bis 900 Fälle im Jahr. Damals mein Dezernat. Das war also unglaublich viel zu tun, aber das waren so drei wunderschöne Monate, die ich überhaupt nicht missen möchte. Und ganz am Ende hatten wir dann noch 270, 280 Sachen im Bestand. Ich habe, glaube ich, in 3 Monaten 100 Urteile geschrieben und 150 Vergleiche geschlossen und was auch immer alles. Ja, danach war ich allerdings platt. Also das muss man schon sagen. Also die 3 Monate. Ja, da ist die Tätigkeit in der Großkanzlei bloß weicheilig.
Natürlich.
Aber ich glaube, das ist ein super wichtiger Aspekt, den Sie angesprochen haben, nämlich, dass man ja nicht allein ist als Anwalt. Und das ist ja was, also zumindest jetzt wir zwei hier auch total gut kennen. Man ist so darauf angewiesen, dass man mit jemandem hier auch zusammenarbeitet, dass man mit seiner Assistenz viel spricht, kommuniziert und dass man die ja heutzutage ganz anders einbindet. Als ich angefangen habe zu arbeiten, bin ich in einer kleineren Kanzlei angefangen, wo man das so dann richtig Bänder diktiert hat und auf eine Akte gelegt hat und so. Und dann hat es irgendwann irgendjemand mal geschrieben und einem wiedergebracht. Also hier schreibt einem ja niemand mehr seit Jahren irgendwas, sondern alles, was man macht, macht man natürlich allein. Und dann ist es umso wichtiger, die Assistenz auch einfach mitzunehmen, damit die halt auch, wenn man jemand anruft, wenn mal was ist, dass die einfach involviert sind, dass sie Bescheid wissen. Das hat man, glaube ich, ist ein Bereich, hat man im Studium nie Acht drauf, sondern man ist immer so auf sich fokussiert, auf sich, seine Karriere, vielleicht den Partner noch, den man irgendwie zufriedenstellen will. Aber man hat gar nicht irgendwie einen Blick, dass eigentlich diese Kanzlei nur funktioniert, weil wir ein total gutes Team an Assistenz haben, die uns dabei überhaupt erstmal unterstützen und ermöglichen, dass das hier alles läuft. Ne? Sie sprachen vorhin das Wirtschaftsthema an. Keine einzige Rechnung wird ja geschrieben, wenn die nicht mitmachen, ja? Also ist die Wirtschaft ist relativ schnell hier beendet, ja, weil wir nichts zum Wirtschaften mehr haben dann.
Das Problem hatte ich natürlich, also Gott sei Dank nie. Also damals das Land Nordrhein-Westfalen war noch nie kurz vor der Insolvenz.
Das ist immer gut, wir auch nicht, aber.
Ja, das ist aber gut, das ist in Nordrhein-Westfalen ein bisschen knapper, nicht? Also als den anderen, also in Bayern geht ja alles besser. Ja, ich sage eben, ich habe eben von Hartnäckigkeit gesprochen und von Stringenz, auch in dem, was man denkt und dass man nicht zu schnell klein beigibt. Aber auch eine gewisse, also Arroganz sollte man immer vermeiden, egal wem gegenüber, immer. Und man sollte auch immer bescheiden, mit Bescheidenheit meine ich jetzt nicht, dass man sich kleiner macht, als man ist, aber dass man auch immer noch daran denkt, man steht nicht alleine in der Welt. Und das andere muss funktionieren. Und Bescheidenheit auch in mündlichen Verhandlungen. Davon habe ich dann auch sehr viel profitiert, weil die Anwaltskolleginnen und Kollegen immer gemerkt haben, dass ich sehr ernst genommen habe. Mhm. Und dass ich auch darauf gehört habe, was die Einzelnen sagen. Und und man sollte auch auf die Parteien hören. Also ich oute mich da gerne mal in meiner ersten Mietrechtssitzung. Es ging um die Kündigung, eine Kündigung eines Zeitmietvertrages und da habe ich völlig falsche Hinweise gegeben. Ich habe gedacht, die Klage ist völlig begründet. Es waren zwei Männer als Anwälte dabei, der auf der Klägerseite stehende war natürlich einverstanden, aber auch auf der beklagten Seite stehende sagt, klar, habe ich meiner Mandantin auch immer gesagt, hat überhaupt keine Aussicht, dass sie sich hier verteidigt. Sage ich, ja, wollen Sie dann anerkennen? Dann sagte die Partei, aber nein, will ich nicht. Und dann dachte ich mir, ich war schon dabei, das Urteil zu diktieren, also den Tenor. Und dann dachte ich mir, denk mal drüber nach. Warum sagt die Frau, das geht? Das ist doch alles absurd. Und dann habe ich festgestellt, dass ich völlig falsch liege. Mhm. Völlig falsch liege. Und dann dachte ich, ja, gut, dann habe ich mich also hingesetzt, aber machte man das noch per Hand, habe eine Verfügung geschrieben. Erstens, nicht, dass der Vorsitzende weist darauf hin, dass seine Hinweise in der mündlichen Verhandlung unzutreffend sind. Und habe dann nochmal Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Und ich glaube, darauf einfach mal zu hören und so, das mitzunehmen, das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. und darüber nicht einfach hinwegzubügeln.
Ja. Ja, und ich glaube, das tut vielleicht auch jedem nochmal gut, von einem offensichtlich sehr erfolgreichen Menschen wie Ihnen, der ja nun schon seit vielen Jahren jetzt am BGH ist, zu hören, dass auch Sie nicht immer alles richtig gemacht haben und vielleicht auch nicht immer alles richtig machen und dass es immer wichtig ist, auf sein Bauchgefühl zu hören und sich selber auch zu hinterfragen, weil es einfach dazugehört, dass man nicht immer alles abschließend sofort weiß und sich vielleicht auch einfach selber nochmal überprüfen muss.
Genau, genau. Das ist ohnehin ganz wichtig. Aber heutzutage würde ich natürlich sagen, also klar, ich überprüfe alles, aber richtig ist das, was ich denke. Ja, wenn man so weit, nein, also das ist.
Aber dann war es ja auch noch ein weiter Weg. Also ich vermute mal irgendwie, Sie sind dann nicht von Ihrer Tätigkeit, haben Sie kurz eine Bewerbung zum BGH geschickt und schwupp, klar, hatten Sie da das nächste Bewerbungsgespräch und man hat gesagt, Herr Jogeleit, auf Sie haben wir gewartet, Sie können loslegen.
Genau, genau. Jetzt bin ich 31 und schon ist es soweit. Ja.
Nein, nur kein Druck an alle Leute, ja, die das hören, was man mit 31 sagen kann.
Ich habe nie daran gedacht, BGH-Richter zu werden. Nie. Habe ich nie dran gedacht. Ja, das war nie in meinem Fokus. Also es gibt andere, ich habe einen lieben, netten Kollegen vor dem Hintergrund, der war als Referendar beim BGH, hat man den BGH besucht und der hat damals schon gesagt, hier will ich Vorsitzender werden.
Ja.
Und er ist es geworden. Ja, das ist okay, also aber das war nicht meins.
Aber die Wege können unterschiedlich sein.
Die Wege können unterschiedlich sein und ich habe dann erstmal was ganz anderes gemacht. Ich kam dann vom Amtsgericht zum Landgericht zurück und dann hat man mich gefragt, ob ich Dozent an der Fachhochschule für Rechtspflege in Bad Münstereifel werden wollte. Das ist die Fachhochschule für die Ausbildung von Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger. Und wie das so ist mit Landgerichtspräsidenten, die haben ja immer so eine schöne Überzeugungskraft. Nicht? Er sagte zu mir, Herr Jürgeleit, ich habe noch eine Stelle als Planrichter beim Landgericht Essen. Die können Sie aber nur bekommen, wenn ich Ihnen Ihre Anwaltszeit auf Ihre Probezeit anrechne. Hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Möchten Sie gerne zur Fachhochschule für Rechtspflege gehen? Und wenn Sie das so hören, dann, ja, das ist völlig klar, was der meint, ja. Wenn nicht, wollte er sagen, wartest du jetzt 100 Jahre, bis du da eine Planstelle bekommst.
Okay.
Ja, und dann bin ich nach Bad Münstereifel, da habe ich da die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger unterrichtet, was sehr unglaublich hilfreich war. Also ich habe viel freiwillige Gerichtsbarkeit gemacht, also Vormundschaftsrecht, Nachlassrecht, Insolvenzrecht habe ich unterrichten müssen, Immobiliarsachenrecht, ZPO, Pfändung von Arbeitseinkommen und. Das, okay, und als ich das dann mal ein Jahr unterrichtet habe, dann hat man mich dann auch zum Richter am Landgericht gemacht und man hat mich zum ABG-Leiter gemacht für fortgeschrittene Referendare.
Oh, okay.
Das war eine hohe Auszeichnung, weil das machten ansonsten beim Landgericht Essen nur die ganz erfahrenen Vorsitzenden. Und ich durfte das dann schon als sehr junger Mensch machen. Das hat mir auch sehr viel gebracht. Damals dauerten die AGs noch 8 Monate. Und im Zuge dessen hat man mich dann auch zum Prüfer im ersten Examen gemacht. Da war ich dann, jetzt reden wir davon, dass ich 33 bin und ich weiß nur, wie ich beim ersten Mal aufgelaufen bin meiner Prüfung und ein sehr netter Wacht, ich glaube es war in Hamm beim Oberlandesgericht und ein sehr netter Wachtmeister kam auf mich zu und sagte zu mir, hör mal, von wem wirst du denn heute geprüft?
Oh.
Das fand ich nett,
ja.
War allerdings ein bisschen irritiert und sagte, ja, ich prüfe heute zusammen mit Herrn Professor Otte. Das war ein Universitätsprofessor aus Bielefeld, wenn ich das noch richtig weiß. Und aber ich fand das so nett, wie der Wachtmeister, der natürlich dann auch peinlich berührt war, mich so angesprochen zu haben. Aber ich fand das so nett, wie er mit dem Prüfling dann offensichtlich umgegangen ist.
Ja.
So, und da habe ich dann angefangen zu prüfen. Und bei meiner ersten Prüfung fielen dann direkt 2 von 6 durch. Das war nicht ganz einfach. Also das hat mir auch wehgetan und einen von dem habe ich dann hinterher noch bei McDonald's getroffen. Wir hatten beide Hunger offensichtlich.
Aber heißt, Sie haben immer böse. So ein bisschen neben Ihrer Tätigkeit waren Sie auch immer noch in der Lehre aktiv, egal ob jetzt als Prüfer oder zwischenzeitlich dann in der Ausbildung. Das ist ja vielleicht auch nochmal was, also wir geben ja oftmals irgendwie nebenher Seminare oder so und ich finde auch immer wieder, wenn man sich auf Themen vorbereitet, dann macht man das doch noch mal mit einer anderen Intensität, als wenn man das jetzt so im normalen Berufsalltag macht,
ja,
weil man sich ja auf viele Fragen auch einfach vorbereitet und sich dadurch noch mal mehr hinterfragt. Geht Ihnen oder ging Ihnen das auch immer so?
Ja, das ist klar. Also sobald ich etwas vorbereiten muss, jetzt prüfungsmäßig, muss ich ja alles, also oder unterrichtungsmäßig, meine ich ja, ich muss alles können. Ne?
Ja.
Ja.
Also kann man natürlich nicht, aber jetzt so vom eigenen Anspruch her, das ist total wichtig. Und das hat dann auch direkt angefangen. Ich habe dann zusammen geprüft, auch dann mit dem Vorsitzenden des Justizprüfungsamtes. Und der hatte einen Lehrauftrag an der Uni Bochum. Und der wurde dann Landgerichtspräsident und fragte mich, ob ich seinen Lehrauftrag übernehmen wollte. Und so bin ich zur Uni Bochum, also wieder zurückgekommen und habe da Familienrecht, Erbrecht, Zivilprozessrecht im Repetitorium unterrichtet. Und auch da, also, und Sie sehen, jetzt sind wir in ganz anderen Bereichen, nicht mehr im Versicherungsrecht, nicht mehr im Arzthaftungsrecht. Wir sind jetzt im Familienrecht, im Erbrecht. Und dann habe ich Anschluss daran auch das Angebot bekommen von einem Verlag, weil die hatten auch mit einem Mitprüfer von mir gesprochen, ob er jemanden kennen würde, ein Buch über das Zwangsvollstreckungsrecht zu schreiben. Die Haftung des Drittschuldners. Und der sagte, rufen Sie mal beim Jürgeleit an. Dann haben die bei mir angerufen. Dann habe ich dieses Buch geschrieben gehabt. Und als das Buch fertig war, dann kam die Idee auf, ob das nicht eine Doktorarbeit sein könnte. Und ich hatte vorher schon mal nach dem zweiten Examen angefangen mit einer Doktorarbeit. Und dann habe ich das ein bisschen ausgesetzt. Und als ich wieder anfangen wollte, da stellte ich fest, dass schon zwei weitere Kollegen über das gleiche Thema eine Dissertation geschrieben hatten. Und da war das Thema weg. Dann dachte ich mir, okay, dann soll es eben so sein. Aber dann dieses Buch war halt fertig. Und dann bin ich wieder zur Uni zurück. Mein alter ZPO-Lehrer war emeritiert und krank. Und er hat das dann nicht mehr angenommen. Aber sein Nachfolger war dann so ganz liebenswürdig. Ich habe gesagt, das lese ich mir durch. Und der rief mich dann nach 3 Monaten wieder an und sagte, endlich mal jemand, der über ZPO schreibt und davon was versteht. Ja, okay. Und dann so ging das dann mit meiner Dissertation. Also das lief dann alles so parallel mit dem Lehrauftrag an der Uni, mit der Dissertation. Und nach der Dissertation habe ich dann Anfragen bekommen, ob ich nicht in Bücher mitschreibe. Dann habe ich einen dicken Artikel geschrieben zur Auflassung, also zur Eigentumsübertragung von Grundstücken. Ja, also da, so lief das alles parallel. Also das beim Landgericht war ich dann in unterschiedlichen Zivilkammern, nicht spezialisiert, sondern allgemein Zivilkammern. Und dann lief der Lehrauftrag an der Uni, die Dissertation, Aufsätze oder Buchbeiträge. Das lief an für sich völlig unabhängig voneinander.
Klingt und aber nach der richtig verstehe, dann hört sich das ja auch so ein bisschen an, als wenn sich manchmal einzelne Schritte auch ein bisschen ergeben hätten für Sie, als wenn es da jetzt nicht den Masterplan gab, welche Schritte Sie alle nacheinander abhaken in Ihrem Leben, um Ihr großes Ziel zu erreichen, sondern als wenn sich manchmal Dinge auch durch Anfragen oder Möglichkeiten, wo Sie dann zugegriffen haben, einfach ergeben haben, weil zum Beispiel die Promotion, so wie wir das auch bei vielen Kollegen ja kennen, irgendwie macht man ja auch oft irgendwie nach dem ersten Staatsexamen direkt oder nach dem zweiten und so, aber auch daran sieht man ja wieder, es kann sich auch noch später ergeben und wenn man das dann für sich so entscheidet, ist es auch ein guter Zeitpunkt.
Ja, und das, also ich weiß nicht, Zufälle, Fügung, wie immer man das sagen möchte. Ich habe, also man steht ja immer an einem Bahnhof, so vergleiche ich das. Man steht im Bahnhof, ein Zug kommt. Man kann einsteigen oder nicht.
Ja.
Der Zug kommt nie wieder.
Dieser Zug nie. Nee, manchmal kommt nochmal ein anderer.
Kommt nie wieder. Manchmal kommt ein anderer. Das weiß man im Nachhinein nicht. Wenn man eingestiegen ist, weiß man es nicht. Man weiß, wenn man nicht eingestiegen ist, auch nicht, wohin einen der Zug geführt hätte.
Genau.
Aber ich bin der Typ, der immer gerne in einen Zug einsteigt. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal die Vorlesung an der Uni gehalten hatte, 150 oder 200 Leute, die jetzt auf meine Weisheiten wartete. Und ich sah diesen vollen Hörsaal, in dem ich ja noch ein paar Jahre vorher selbst gesessen hatte als Student. Und da musste ich aber auch erstmal tief Luft holen.
Ja, das glaube ich.
Ja, und weil man weiß ja beim ersten Mal, weiß man ja nicht, was da auf einen zukommt. Und ob man das kann. Also man weiß es doch schlichtweg nicht. Das war immer so, auch wenn Sie beim Amtsgericht sitzen, Sie haben 20 Sachen am Vormittag. Ich habe mich immer gefragt, wie geht das, dass man sich das merken kann oder so. Ja, man kann. Also man muss ein System entwickeln. Also mir reichten immer 3, 4 Stichworte auf dem Blatt Papier und ich wusste, was in der Akte steht. Das ist auch ein Talent, das ich vorgefunden habe. und für das ich nichts kann. Aber das ist eben so. Und
gutes Gedächtnis haben schadet auf jeden Fall nicht in diesem Job.
Gut, ja, und vor allen Dingen auch zu merken, dass man auf bestimmte Wörter reagiert.
Mhm. Ja, oder dass man die verknüpfen kann dann nochmal mit dem Rest vom Fall.
Ja, genau, man bekommt ein Wort. Das ist mir dann später auch in meinem weiteren Berufsleben, ist mir das immer so gegangen. Ich brauche nur ganz bestimmte Stichwörter und dann spult sich etwas ab. Wenn man mich das ohne Stichwort fragen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht aus meinem Gedächtnis rausbekommen.
Ja, klar.
Also das ist dann, muss man selbst auch irgendwann mal merken, wie das Gedächtnis funktioniert.
Ja.
Ja, aber so hat sich das parallel entwickelt und dann bin ich an der Uni halt gefragt worden, ob ich dann, damals wurde der Schwerpunktbereich entwickelt mit der universitätsinternen Prüfung fürs erste Staatsexamen. Mhm. Da bin ich dann da eingestiegen und habe dann den Schwerpunktbereich gemacht. Das war dann auch der Schwerpunktbereich Erbrecht, Familienrecht, freiwillige Gerichtsbarkeit und so. Und da habe ich dann ganz unterschiedliche Vorlesungen gemacht. Mhm.
Klingt aber auch nach viel Arbeit so. Genau, es klingt nach viel Arbeit bei Ihnen, ne? Also was Sie alles so parallel gemacht haben, das klingt jetzt so ein bisschen locker und leicht, aber Sie haben ja einen Vollzeitjob nun mal gehabt beim Landgericht und dann haben Sie ganz schön viel mehr gemacht.
Das war so und dann später auch beim Oberlandesgericht und so. Ja,
das also heißt, dann vom Landgericht sind Sie dann zum Oberlandesgericht. Und wie ist dieser Schritt gekommen? Haben Sie sich da beworben oder wurde man da angesprochen? Da kann man,
bewerben tut, das ist ein Schritt später. Ich bin ja jetzt in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen gilt das Prinzip der Erprobung.
Ach, ja, richtig. Mhm.
Und Erprobung heißt, man muss also im Grundsatz 9 Monate zum Oberlandesgericht in einem Senat und muss da zeigen, ob man was kann oder nicht. Mhm. Ja, oder auch der Vorsitzende muss, oder die Vorsitzende, ich hatte eine Vorsitzende, muss sehen, dass man was kann. Also das ist nicht ganz ohne. Mhm. Ja, das ist nicht ganz ohne. Man hatte mir vorher 2-mal angeboten, die Erprobung im Ministerium zu machen.
Ah, das kann man dann auch.
Ja, das ist eine sogenannte Ersatzerprobung, die geht dann aber über 2 bis 3 Jahre. Das habe ich immer abgelehnt. Ja, das sind dann mal Züge, auf die ich nicht aufgesprungen bin. Und ich sage im Nachhinein, Gott sei Dank. Also ich wollte unbedingt, ich habe das auch so kommuniziert, ich wollte unbedingt von Richtern erprobt werden. Mhm. Okay, und dann hieß es, ich sollte in einen Bausenat. Jetzt kommen wir mal zum Baurecht.
Wir kommen näher zum Baurecht.
Und dann war ich vorher zur Vorbereitung, war ich ein halbes Jahr in einer Baukammer. Mhm. Bei einem sehr netten älteren Vorsitzenden, ein sehr, sehr netter Vorsitzender. Mhm. Und der hat mir dann so beigebracht, wenn man so Baupläne liest und so etwas. Ne? Ah. Ich stand da immer so wie doof davor. Und natürlich auch vom Rechtsgebiet, 0 Ahnung. Ja? Aber ich muss dazu sagen, in meinem ersten Examen hatte ich eine Hausarbeit. Da bitte ich heute noch, also ich warte bis heute auf die Entschuldigung des Justizprüfungsamtes.
Vielleicht hört ja jemand zu und fühlt sich angesprochen.
Ich glaube, die sind alle schon tot. Also, jedenfalls war das eine VBB-Arbeit. Ich weiß nicht mal genau. Einfach nur VBB, eingebunden in einen Urkundenprozess, also auch Prozessrecht, wo man in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht vom Urkundenprozess Abstand genommen hat. Mhm. Und das sollte ich dann lösen.
Ah ja.
Ja, also prozessuale Probleme, also Urkundenprozess im ersten Staatsexamen. Das begreift man ja heutzutage kaum. Also
das hat man ja auch selten in der Praxis. Also ich meine, ich habe da mal von der Kollegin ein Verfahren übernommen. Es war schon abgerechnet, als ich es bekommen habe. Vielen Dank nochmal dafür.
Ich weiß nicht, von wem du sprichst.
Ja, okay. Ja, aber nach Stunden geht es dann auch besser.
Also, das hat sie ja nach FVG angenommen.
Ja, aber das war VBB. Okay, also das wollte ich nur noch mal erwähnen. Das fällt mir jetzt gerade wieder so ein. Jedenfalls war ich dann ein halbes Jahr in dieser Baukammer und es war nicht ganz. Also der Vorsitzende war total nett. Und das war die Vorbereitung für den Bausenat. Dann war ich in diesem Bausenat. Der hatte zur Hälfte Bausachen, aber zur anderen Hälfte Steuerberater Haftungsfragen.
Oh, so wilde Mischung.
Und die sind vom Feinsten. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht, weil das ist ja nicht nur die Haftung, also die steuerrechtliche Grundlage für die Haftung, die man sich dann aneignen muss. Es sind unglaubliche Kausalitätsprobleme. Weil es hat der Steuerberater etwas Falsches geraten oder so, was Falsches gemacht. Mhm. Aber was ist denn jetzt, wenn er richtig beraten hätte? Da gibt es ja manchmal mehrere Wege. Mhm. Und da muss man ja für jeden Weg die Kausalität prüfen. Mhm. Und Vielleicht gibt es ja nach einem Weg keinen Schaden.
Ja, klar.
Oder einen geringeren Schaden. Oder was auch immer. Und dann fragt man die Parteien, ja, wofür hätten sie sich denn entschieden? Und dann weiß man das nicht. Also das war interessant. Für meine Erprobungsvorsitzende war das Baurecht die Entspannungsmaterie.
Ja, ja. Im Vergleich zum Steuerrecht, mag das sein.
Ja. Okay. Und diese 9 Monate, das war nicht ganz einfach, aber ich habe es einigermaßen gut überstanden. Und danach hat man mich gefragt, ob ich ins Ministerium gehen wollte. Und dann habe ich dem zugestimmt. Mhm. Also als Erprobter bin ich dann ins Ministerium. Ich war noch mal 3 Monate in einer Baukammer beim Landgericht Essen und bin dann ins Ministerium abgeordnet worden und dann auch zum Richter am Oberlandesgericht ernannt worden. Und dann war ich 3 Jahre im Ministerium und war zuständig für Familienrecht, Erbrecht, also Gesetzgebungsvorhaben auf diesem Gebiet. Und dazu, man hat mich gelockt mit der Erbrechtsreform.
Ja.
Also man hat mich gelockt und dann sagt die, oh, Erbrechtsreform, oh, das ist doch spannend. Ich habe immer Erbrecht sehr gerne gemacht, habe auch Familienrecht sehr gerne gemacht. Und dann kam ich da an, dann kam mein Abteilungsleiter auf mich zu und sagt, Sie wissen, wofür Sie hier sind, sage ich, nein. Ja, sage ich, klar, für Erbrecht? Nee, sagt er, Quatsch, sind für Betreuungsrecht hier. Das Betreuungsrecht bedarf dringend der Reform. Und dadurch kam ich ins Betreuungsrecht rein und hatte dort eine sehr gute leitende Ministerialrätin als Vorsitzende, als Vorgesetzte, die mich dann in diese Ministeriumsmöglichkeiten da einführte. Und nach 1,5 Jahren war ich dann selbstständig und habe eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe Betreuungsrecht geleitet, bin dann auch eingestiegen in das Thema Sterbehilfe. Es gab damals eine Arbeitsgruppe beim Bundesjustizministerium. In dieser Arbeitsgruppe habe ich die Justizministerkonferenz der Länder vertreten im Bereich der Sterbehilfe und habe da auch noch drin gesessen über meine Zeit im Ministerium hinaus. Ja, und dadurch kam ich in diesen Bereich des Betreuungsrechts der Sterbehilfe hinein. Habe dazu dann auch einen dicken Kommentar geschrieben. Jetzt für alle, die hier zuhören, nicht der einzig wahre übrigens.
Bald ist Weihnachten.
Nein, es.
Aber auch das zeigt ja mal wieder gute. Sowohl fachlich ja auch ganz unterschiedlich, als auch von der Tätigkeit jetzt wieder auch im Ministerium.
Ja, völlig,
ne?
Unterschiedlich und ja.
Aber also offensichtlich hat Ihr Herz dafür dann ja auch nicht endgültig geschlagen, weil ansonsten wären Sie ja nicht wieder zurück zum Gericht. Oder gibt es nicht die Möglichkeit, für immer da zu bleiben?
Ja, gibt es, aber ich war da gut 3 Jahre und ich war ja immer gerne Richter. Mhm. Und ich konnte mir damals auch vorstellen, jetzt in leitender Funktion, also als Vertreter eines Abteilungsleiters da vielleicht tätig zu sein. Mhm. Aber das ergab sich in dem Augenblick nicht. Und so bin ich einfach wieder zurück zum Gericht. Also man hat immer diese Abordnung über gut 3 Jahre.
Okay.
Ich war 3 Jahre, 3 Monate da. Und das hat mir auch im Ministerium, also die 2. Hälfte, hat mir sehr viel Freude gemacht. Also die 1. Hälfte war gewöhnungsbedürftig. aber die letzte, die 2. Hälfte war völlig unproblematisch. Und da habe ich das auch gelernt mit diesem Abrufen können, mit Stichworten und so. Also Sie müssen sich das ja vorstellen, wenn man so eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe Betreuungsrecht leitet, steht man ja bundesweit im Fokus, auch wenn man in Nordrhein-Westfalen tätig ist. Mhm. Und man bekommt ständig Anrufe, auch Besuche von Betreuungsvereinen, von Betreuungsbehörden. Und ich hatte hinterher ich weiß nicht, 400 Betreuungsvereine in Deutschland irgendwie so auf dem Schirm, dass ich manchmal Besuche kam und die sagten mir, wir sind die Bundstifter auch sowieso, sage ich, klar. Sie haben die und die Struktur und so. Und das war also ganz lustig. Ja, die waren dir ganz erstaunt, dass da einer das so, ein gutes Gedächtnis kann nicht schaden. Ja, also das war da sehr hilfreich.
Ja.
Ja, und dann bin ich wieder zurück zum Oberlandesgericht. Und als ich zurückkam, kam die erste Anfrage, ob ich mir das vorstellen könnte, mal zum BGH zu gehen.
Ah, okay.
Okay.
Also das heißt, die Initiative kam gar nicht aktiv von Ihnen, sondern
überhaupt nicht.
Es war eine Anfrage dann von Seiten des
meines
BGHs.
Meines Oberlandesgerichtspräsidenten. Mhm. Mhm. Nenne ich das BGH nicht. Das ist meines Oberlandesgerichtspräsidenten. Können Sie sich das theoretisch vorstellen? Sage ich ja. Kann ich. Also ich war überrascht. Ich war sehr überrascht. Natürlich erfreut überrascht.
Das ist ja ein Zug, den Zug, wenn man den fahren sieht, da denkt man, also da würde ich schon mal einsteigen, wenn er jetzt hält.
Ja, mein Abteilungsleiter dachte eher, ich könnte vielleicht mal Vizepräsident eines Landgerichtes werden und so. Also das war, also man sieht, die Ministeriumszeit ist nicht so ganz so schlecht gelaufen.
Nö.
Aber dann, es hat noch dann lange gedauert, also viele Jahre gedauert, bis ich dann wirklich zum BGH gewählt wurde. Und dann ging ich zurück zum Oberlandesgericht und da kam ich dann wieder in das rein, was ich auch schon gerne als Anwalt gemacht habe, diesen wirtschaftsrechtlichen Bereich. Ein Vorsitzender eines der Gesellschaftsrechtssenate beim Oberlandesgericht, der hatte eine Vakanz und der wollte mich gerne haben. Obwohl ich von Gesellschaftsrecht überhaupt keine Ahnung hatte. Und dann kam ich ins Gesellschaftsrecht rein und kaufte mir Carsten Schmidt Gesellschaftsrecht.
Ja,
Habe das
schade
im
da nicht.
Wesentlichen mal zur Vorbereitung gelesen. Und der Präsidialrichter damals schon sagte zu mir, überfordern Sie mal Ihre neuen Kollegen nicht, die haben das bestimmt noch nicht gelesen. Ja, okay, also kam ich ins Gesellschaftsrecht rein, was mir unglaublich viel Freude gemacht hat. Also ich habe das ja dann viele Jahre gemacht. Und kam dann in den anderen Gesellschaftsrechtssenat rein, der auch noch das Insolvenzanfechtungsrecht gemacht hat. Das war dann auch. Und das hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und dadurch kam ich dann auch in so einen wirtschaftsrechtlichen Bereich rein mit Lesen von Bilanzen und so. Und
Also
da
auch
hatte ich
da
auch
wieder ein ganz anderer Bereich dann noch
ein
mal.
ganz anderer Bereich. Und das hat mir, also wenn man dann weiß, wie das geht und wenn man weiß, wie der Anlagenspiegel funktioniert und was man daraus lesen kann. Ich hatte da einen Vorsitzenden beim OEG, der war da richtig fit drin und der hat mir das so richtig schön beigebracht. Und wenn man das dann weiß und dann auch im Insolvenzanfechtungsrecht sitzt und dann die Leute da sieht, ja, wir dachten ja, ist alles in Ordnung und dann genau weiß, was da abläuft und denen die Bilanzen vorhalten kann oder auch im Gesellschaftsrecht, die Haftung von Geschäftsführern, die zu spät einen Insolvenzantrag stellen und, und. Also das ist ja auch alles Gesellschaftsrecht. Das hat richtig Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht.
Und
Und
dann
dann habe ich
konnten
dann,
Sie sich da noch einige Jahre einbringen und dann kam aber tatsächlich die Tätigkeit beim BGH.
die kam dann anschließend, aber zwischendurch war ich noch mal, ich glaube für 2 Jahre insgesamt zweimal beim Landtag in Nordrhein-Westfalen. Ja, man hatte mich gefragt, das war aber rein zufällig, man hatte mich gefragt, ob ich für den Ausschussvorsitzenden im Landtag Nordrhein-Westfalen, was den Siegburger Foltermord anging, also Siegburger Foltermord spielte im Jugendknast in Siegburg.
Ich erinnere mich.
Und in einer Zelle, die an dem Wochenende mit 4 Jugendlichen oder Heranwachsenden besetzt war, haben 3 einen vierten zu Tode gebracht. Und damals war gerade der Wechsel nach 39 Jahren von SPD, Grün zur CDU,
CDU, ja.
FDP. Und das war ganz am Anfang. Und die Oppositionspartei damals meinte, dass diese Missstände der JVA Siegburg ja ausschließlich auf die neue Regierung zurückzuführen seien. Und haben dann damals einen Untersuchungsausschuss beantragt. Und da hat man mich gefragt, ob ich den begleiten wollte, wissenschaftlich begleiten wollte für den Ausschussvorsitzenden. Das habe ich gemacht. Und das war wiederum was ganz anderes. Natürlich Strafrecht, klar, aber das Verfahrensrecht war hochinteressant. Das ist in der Verfassung Nordrhein-Westfalen geregelt. Es gibt ein extra Untersuchungsausschussgesetz. Und es gibt im Landtag die unterschiedlichste Regelungen, wie man im Landtag mit Akten umzugehen hat, mit Geheimnisdingen und wie so ein Untersuchungsausschuss abzulaufen ist. Und diese Kombination aus den ganzen und dann dazu dieses Strafverfahren, aber das war auch hochspannend. Und das habe ich dann noch bei einem zweiten Untersuchungsausschuss gemacht, der sich mit Durchsuchungen bei An-Instituten in Nordrhein-Westfalen beschäftigten. Also da ging es um Korruption, also gewerbsmäßige Korruption und Durchsuchungen und Abhören auch von Landtagsabgeordneten aus Zufall. Und das machte den Untersuchungsausschuss aus. Man hatte also Leute abgehört und dann auch damit Gespräche mit Abgeordneten. Und dann meinten diese Abgeordneten, das müsste man mal näher untersuchen. Ja, das ist okay. Das war auch hochinteressant. Und Sie sehen, ich habe ja am Anfang gesagt, mein Beruf gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Aber dann war ich wieder beim OLG und dann hieß es, ja, jetzt mal Butter bei die Fische. Vorschlag, ich wurde zur Wahl gestellt. Die Bundesrichter werden gewählt von einem Richterwahlausschuss, der aus 32 Menschen besteht, den 16 Landesjustizministerinnen und Ministern und 16 Abgeordneten nach Proporz. Und da hat man mich dann vorgeschlagen zur Wahl.
Und wie ist
Und
denn dieses Wahlverfahren? Also vielleicht hat der ein oder andere Hörer, Hörerin irgendwie in letzter Zeit auch mal mitbekommen, dass vielleicht auch für jüngste Gerichtsbesetzungen irgendwie die ein oder andere Person erst vorgeschlagen wurde und das dann doch nicht weiterging. Wie lief das denn aus Ihrer Sicht ab?
ja, Sie müssen sich ja vorstellen, also beim ersten Mal, als ich da vorgeschlagen war, gab es, glaube ich, 6 Stellen.
Oh, okay.
Es werden aber 40 Leute vorgeschlagen. Also jeder dieser 32 hat ein Vorschlagsrecht.
Okay.
Und auch noch die Bundesjustizministerin, damals war es eine Frau, hatte auch ein Vorschlagsrecht. Die kann zwar nicht mit abstimmen, hat ein Vorschlagsrecht. Sie können sich also vorstellen, dass da relativ viele Leute auf der Liste stehen. Das heißt, überhaupt gewählt zu werden, ist unwahrscheinlich. Muss man einfach so sehen. Ist einfach unwahrscheinlich. Und das Ganze geht natürlich auch nach Proporz. Ist klar. Ja, also manchmal geht es nach Proporz der Länder. Man unterscheidet ja A- und B-Länder. A-Länder sind die SPD-regierten, B-Länder sind die CDU-regierten. Und manchmal haben sie dann Wahlen, dann haben sie vielleicht 4 Kandidaten, 2 kommen von den A-Ländern, 2 kommen von den B-Ländern. Ja, und dann steht auch schon genau fest, aus welchen Ländern jetzt die einzelnen Kandidaten kommen dürfen. Also wenn jetzt, sag ich mal, Niedersachsen und Bayern dran sind, dann sind sie aus Nordrhein-Westfalen eben nicht dran. Ja, und so nach diesem Proporz läuft das ab. Und manchmal ist es dann auch so, dass sehr mächtige Abgeordnete Vorschläge machen. Da haben sie dann bessere Chancen.
Okay, also das heißt aber auch jetzt nochmal so ein bisschen fürs gesamte Verständnis, das, was man dabei selber dann noch beeinflussen kann, ist nicht der alleinige Faktor, sondern es ist ein Zusammenspiel von sehr
Ja.
vielen Faktoren und vom Gesamtprozess.
Genau,
Und man hat
genau.
vermutlich auch keine Chance, Einfluss darauf zu nehmen, wenn es heißt, es gibt 6 Stellen, ja, wo diese Stellen sind, also in welchem Bereich, was gerade frei ist, ob man sich dafür
Nein.
interessiert oder nicht interessiert. So, Sie sind jetzt nicht hingegangen und haben gesagt, 6 Stellen, na ja, also was könnte es Schöneres geben als den 7. Senat, ja? Das
Ja, dazu kommen wir gleich noch. Ja, also nein, Sie haben überhaupt keine
Okay.
Einflussmöglichkeiten. Auf das ganze Prozedere haben Sie keine Einflussmöglichkeiten. Sie stellen sich vor, mal beim BGH vor. Und ja, gut, also dieses Vorstellungsgespräch bei dem damaligen BGH-Präsidenten war aus meiner Sicht nach seinem ersten Satz erledigt. Denn er hatte mich gefragt, schildern Sie mir doch mal Ihren Lebenslauf. Und dann dachte ich für mich, du Armleuchter, habe ich mir wörtlich gedacht, innerlich. Also ich habe mir Schlimmeres gedacht, den kennst du doch. Warum fragst du mich, warum soll ich dir meinen Lebenslauf jetzt erzählen?
Ja.
Den kennst du doch. Und da war, da, also dann, also da bin ich schon ein bisschen eigen.
Ja, den hat man
Soweit
vorher
mag ich
schließlich
nicht.
eingereicht, ne? Also
Also
ich meine.
ich fühle mich in dem Augenblick intellektuell verarscht, um das mal so zu sagen. Und naja, okay, aber das war, also und ja, und da wird man gewählt, ich bin dann gewählt worden und dann wird man gefragt, wo man denn gerne hin möchte.
Okay. Also
Ob
man hat
man
schon
Wunsch
man hat also zumindest die
hat. Ja,
Möglichkeit, einen
man wird
Wunsch zu
gefragt.
äußern.
Man
Ja, genau.
kann
Also,
Wunsch äußern. Ich
ja.
habe gesagt, Gesellschaftsrecht.
Ach
Gut.
Gott.
Und ich wusste, dass der damalige und auch also die Gesellschaftsrechtsvorsitzenden damals, bis ich dahin komme, die waren nicht besonders, ja, die waren verschrien, kann man gar nicht anders sagen. Aber ich dachte mir, Gesellschaftsrecht, das kannst du, wirst da keine Probleme haben in diesem Senat. Aber Gesellschaftsrecht war nichts frei. Dann hatte ich mir gewünscht, Bankenrecht war nichts frei. Ist auch im Nachhinein gut. Ich wusste gar nicht, was die damals so gemacht haben. Und dann habe ich mir gewünscht, Insolvenzrecht war auch nichts frei. Und
Also
dann
wir
habe ich
rutschen
einfach
ja
nur
ganz
gesagt,
weit nach unten. Unser Herz
ja,
blutet,
dann habe ich
ja.
gefragt, ja, wo ist denn was frei? Und in dem Jahr waren 3 Stellen beim 7. Zivilsenat zu vergeben. Und dann hatte man mir gesagt, die haben ja schon mal Bausachen gemacht, sage ich, ja, habe ich. Das war damals aber dann auch schon 12 oder 13, 13 Jahre war das schon her. Und alles ja noch, als ich Bausachen machte, vor der Schuldrechtsreform.
Ja.
Und
Aber Sie
okay,
hatten schon mal
also
mit der
gut.
VOBB zu tun. Also ich meine, das ist ja
Ja,
auch
das
gut,
ist in
ne?
frühester Jugend sozusagen, ja. Und ja, und dann so kam ich in den 7. Zivilsenat. Und das war am Anfang, das war eine unglaublich stressige Zeit. Ich wusste gar nicht, wie der BGH arbeitet. Und ich kannte mich im Revisionsrecht nicht aus. Ich wusste nicht, wie der BGH arbeitet. Und das ist nun wirklich ein völliger Berufswechsel.
Ah.
Man kann
Das
da
ist
mit
ja auch
dem,
noch
was
mal
man vor.
interessant zu hören. Ich meine, Sie haben
Ja,
so
was.
viel vorher gemacht und waren an so vielen unterschiedlichen Gerichten und trotzdem war es dann für Sie noch mal eine vollkommen neue Arbeitserfahrung, dann als Richter beim BGH zu sein.
Ja, völlig neu. Mhm. Also vom Revisionsrecht, von der Art, wie man Urteile schreibt, von der Art, wie man sich mit Nichtzulassungsbeschwerden beschäftigt. Das Letztere habe ich überhaupt nicht verstanden. Also das muss man schon, das habe ich überhaupt nicht verstanden am Anfang. Und auch der Druck dort. Also man hat hochspezialisierte Kolleginnen und Kollegen. Man ist am Anfang doch eher der Volltrottel.
Obwohl man das ja auch schon neu beim BGH ist und damit offensichtlich nicht zur objektiven Kategorie der Volltrottel gehört.
Ja, aber das kann man so nicht sagen, nicht? Also, und da gibt es ja auch so ganz unterschiedliche Sichtweisen auf einen. Da gab es auch einen Kollegen, der wollte mir erst mal sagen, wo der Hammer hängt. Und als ich da meinen ersten Urteilsentwurf abgegeben habe, sagt der Beratung, was schreiben Sie da eigentlich? Ich verstehe das gar nicht. Dann habe ich ihm das erklärt, sagt er, ja, das ist so falsch nicht, aber steht das da auch so und so? Und also das war, also es war alles nicht so ganz einfach. Er stellte sich hinterher als total harmlos und nett heraus, also super nett. Aber am Anfang, ich habe mir an, was mir noch nie passiert ist, ich hatte mir im Schlaf dann einen Backenzahn durchgebissen.
Ach Gott, also ja, das klingt
was, nach was zu schmerzhaften Wurzelbehandlungen führte und so.
Also das heißt, es war nochmal ein anderes Stresslevel.
Bochum und Karlsruhe hin und her, am Wochenende in Bochum im Notfall, in der nächsten Woche dann wieder in Karlsruhe bei einem sehr guten Zahnarzt, die in Bochum war, nicht so dolle, das muss man schon so sagen. Und ja, das war eine sehr anstrengende Zeit am Anfang, sehr, sehr anstrengend, bis man mal da so durchkommt und ja,
und
aber das geht dann mit der Zeit.
War da Ihr Arbeitsalltag auch ganz anders als BGH-Richter, ja, als vorher als OLG-Richter zum Beispiel?
Ja, völlig. Ja, Arbeitsalltag. Also Sie bearbeiten die Akten ja auch anders. Also an für sich interessiert Sie ja die Gerichtsakte gar nicht mehr. Das muss man ja mal, also vom Ansatz her, also ist jetzt natürlich sehr stark ausgedrückt, aber sie interessiert ja ausschließlich die Feststellung des Oberlandesgerichtes. Also wenn das eine Berufung, eine Revision gegen ein Berufungsurteil des Oberlandesgerichtes ist, manchmal haben wir ja auch eine Revision gegen Landgerichtsurteile, aber das interessiert sie gar nicht mehr. Das heißt, sie müssen ja aus diesem OLG-Urteil dann irgendwas herausfinden. Und auch, dass sie keine Tatsachenfeststellung selbst vornehmen können. Sie können keine Vergleichsvorschläge machen.
Und ist Ihnen das schwer gefallen, dieses Umstellen der Arbeitsweise? Weil das nach so vielen Jahren, kann ich mir ja vorstellen, ist das ja total in einem drin, irgendwie direkt so ein innerer Impuls.
Ja, das ist total drin. Und Sie wollen ja auch jedes Urteil auf Richtigkeit überprüfen, aber es interessiert beim BGH gar nicht mehr, ob das Urteil richtig ist oder nicht. Ja. Also bei der Nichtzulassungsbeschwerde ist es völlig egal, das Urteil des Oberlandesgerichtes kann so falsch sein, wie es will. Wenn es keinen Zulassungsgrund gibt, wird die Revision nicht zugelassen.
Ja, klar.
Das ist ein anderer Prüfungsmaßstab.
Damit hadere ich bis heute. Das kann ich gar nicht anders sagen. Und das gefällt mir nicht.
Das gefällt mir
meiner gesamten Tätigkeit nicht. Ja, und je nachdem, ich habe drei Vorsitzende erlebt. Der erste wollte immer alles zulassen. Der letzte will gar nicht zulassen, ist übertrieben. Also beides ist übertrieben, Und dazwischen hatte so einen Mittelweg. Aber damit hadere ich. Also ich würde gerne ein bisschen mehr zulassen. Und aber das Revisionsrecht gibt dem Ganzen ja auch Grenzen mit der Zulassung. Und dafür stimmen wir dann halt ab.
Es begrenzt natürlich einfach auch die Anzahl der Fälle, die Fälle, die zu Ihnen kommen. Ne? Und ich meine, ganz häufig denkt man ja so in unserer Branche, das wäre jetzt wirklich gut, ja. Sie würden sich der Sache mal annehmen. Aber klar, natürlich schafft das auch nicht jeder Fall am Ende des Tages ist bis nach Karlsruhe, ja. Sondern viele Themen bleiben ja auch in unserem Bereich weiterhin sozusagen so ein bisschen offen, dass man sich danach sehnt sozusagen, es gäbe da mal eine Leitentscheidung, ne?
Ja, klar.
Sie würden wahrscheinlich auch gerne mal zu manchen Themen irgendwie offiziell was sagen, aber es landet einfach nicht bei Ihnen und Sie können es dadurch nicht.
Genau, dadurch kann ich es nicht. Aber, und das ist jetzt der Vorteil, dass man ja nicht ausschließlich Richter ist, sondern auch noch Wissenschaftler, dass man dann eben mal Aufsätze schreibt.
Definitiv. Ja. Aber dementsprechend kann ich mir vorstellen, so von Ihrer ganzen Entwicklung und von dem ganzen Werdegang, was Sie so schildern, hat sich ja auch wahrscheinlich die Art und Weise der Arbeit total geändert, auch einfach aufgrund der Fallzahl, über die wir gerade sprechen. Wenn ich jetzt so zurückdenke an den Anfang unseres Gesprächs, wenn Sie von diesen Hunderten von Fällen irgendwie am Amtsgericht berichtet haben, jetzt im Vergleich irgendwie zu den, ich habe ehrlich gesagt gar keine Vorstellung genau, wie viele Fälle Sie jetzt irgendwie beim BGH dann immer haben, aber es ist ja nur noch ein Bruchteil davon wahrscheinlich.
Ja, es ist ein Bruchteil. Also ich habe, also jeder von uns Beisitzern hat, glaube ich, ungefähr 50 Sachen im Jahr. Die allermeisten sind davon nicht Zulassungsbeschwerden. Ein Teil wird ja auch zurückgenommen.
Ja.
Das ist also von der Arbeitsbelastung her ist das nicht zu vergleichen. Wenn wir allerdings mal eine Revision haben, dann kostet das viel, viel mehr Zeit als jedes Urteil auch beim Oberlandesgericht. Das
muss man allein sagen. Schon, weil Sie sich mit viel mehr Leuten jetzt abstimmen müssen, die alle Recht
ja,
haben.
Die alle Recht haben. Das ist das Grundproblem. Ja.
Das ist das Grundproblem nach diesem Studium, würde ich sagen. Ja.
Ja, und das ist dann auch nach meiner Pensionierung wieder ein Problem. Was mache ich dann? Und Amtsrichter kann ich ja nicht mehr werden. Also das ist, glaube ich, nicht mehr so möglich. Aber ja, das wär vielleicht nicht schlecht. Also eine richterliche Tätigkeit, um das mal zusammenzufassen, ist nicht immer leicht und macht nicht immer Spaß.
Ich glaube, das kann man über fast jede Tätigkeit sagen.
Egal, ne? Wo ich war, das ist so. Das ist so. Und als ich am Ende meiner OLG-Zeit war, hatte ich dann auch mal gedacht, Mensch, wechsel doch mal wieder in den Anwaltsberuf. Und da habe ich von einer sehr großen Kanzlei in Deutschland eine Annonce gesehen. Die machten an für sich was völlig anderes. Ich sage jetzt nicht den Rechtsbereich. Und die wollten ein Gesellschaftsrecht aufbauen. Und suchten junge Kolleginnen und Kollegen. Und dann habe ich einfach mal da angerufen und habe gesagt, wollen Sie nicht auch mal einen haben, der das schon kann?
Wäre ja vielleicht manchmal auch ganz gut.
Und da hatte ich dann schon mal das ein oder andere nette Gespräch, aber dann wurde ich zum BGH-Richter gewählt und dann hatte sich das erledigt. Also dann wollte ich dann doch nicht mehr wechseln. Ja, aber das, ich spreche ja davon, man hat nur dieses eine Leben und wenn man, dann ist das.
Ich glaube, es ist auch ein ganz normaler Gedanke, ne? Wenn man einfach eine gewisse Zeit auch in einem Bereich, in einem Job arbeitet, dass man einfach mal drüber nachdenkt, so, ne? Also Sie sagten vorhin so, wir hätten noch 30 Jahre, das ist ja auch so, ne? Und dann denkt man schon mal so drüber nach. Genau. Das ist ganz normal, ne? Dass man sich so überlegt, wie gestalte ich diese 30 Jahre, ja? Und dass man sich vielleicht dann auch bewusst dafür entscheidet zu sagen, ich wechsle die Branche nicht, ja? Aber ich glaube, es ist ganz normal, dass man mal diese Themen hat, nicht nur am Anfang seiner Laufbahn, dass man denkt, jetzt habe ich mir den Job anders vorgestellt, sondern dass man auch noch im Laufe seines Berufslebens noch mal drüber nachdenkt.
Ja, genau. Ja. Und also ich sage immer, ich kann mehr als Baurecht.
Ja, das ist, glaube ich, vielleicht auch ganz hilfreich, wenn der Blick einfach ein bisschen
aber
weiter sein kann.
Ich glaube gar nicht, auch jetzt auf meine Kenntnisse also was man früher Vormundschaftsrecht nannte, heute ist das ja Kindschaftsrecht, elterliche Sorge, Vertretungsrecht, wann dürfen die Eltern vertreten oder nicht. Und wir haben das ab und zu mal gehabt, dass wir Klagen hatten von einem Elternteil, von einem Kind, vertreten durch einen Elternteil, ob das dann so geht oder nicht.
Ja.
Und da haben wir auch mal in einem Urteil von mir die ersten 5 Seiten noch mit der Frage verbracht, ob das geht oder nicht. Und hatten vorher den Hinweis gegeben, dass es da noch mal einer familiengerichtlichen Genehmigung bedarf, die wir dann auch hatten. Ich glaube, es ist sehr hilfreich als BGH-Richter, wenn man mehr kann als die Spezialisierung.
Ja.
Aber die Spezialisierung muss sein. Und das habe ich, als ich jetzt beim BGH angefangen habe, auch als meine Aufgabe angesehen, dass ich mich da reinarbeite in dieses Rechtsgebiet. Manche sagen, es wäre mir gelungen.
Ich glaube, da können wir nicht widersprechen.
Wenn Sie natürlich einen Vortrag geben, dann hat man schon so das Gefühl, dass der ein oder andere im Publikum gerne so aufsteht und das nochmal testen möchte. Finden Sie nicht? Ich finde schon, dass man das manchmal denkt. Also in unserer Branche ist das, glaube ich, normal. Aber dass man gerade bei Ihnen so denkt, wenn Sie jetzt was erzählt haben und einen Vortrag gehalten haben, dass man so denkt, also da muss ich jetzt aber nochmal eine Verständnisfrage stellen, die ja meistens dann ausgesprochen kritisch ausfällt. Das finde ich ja immer ein bisschen
Das kann man ja gerne machen.
Als
das
Publikum ist ja erheiternd, ja.
Ja. Das ist doch das Schöne dann, dass man diese kritischen Nachfragen hat. Aber ich muss da auch sagen, ich habe unglaublich viel Rolf Knifka zu verdanken. Also meinem ersten Vorsitzenden, also in dieser stressigen Zeit, aber er hat ja alle Bücher auf mich übertragen, die er angefangen hat. und hat mich auch in viele Vortragsveranstaltungen reingebracht und so. Das, da kann ich nur hoch dankbar für sein, dass er das alles so gemacht hat. Und ich habe auch das große Glück, bei mir stehen ja noch ältere Bücher, nicht nur zu Motiven und Protokollen des BGB. Da stehen auch Erstausgaben der VOBB, Kommentare von 1931 zur VOBB. Und auch vom 1954 habe ich da aus seiner Bibliothek einen Kommentar mitbekommen. Also das ist hochinteressant, in diesen Büchern zu lesen. Und das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber ich gucke auch noch gerne in das preußische Allgemeine Landrecht rein, was da zum BGB steht. Mhm. Ich habe das vor kurzem für einen Festschriftbeitrag gemacht für Thomas Thierau, also wer das mal nachlesen möchte.
Der ist bei uns verteilt worden, ja, keine Sorge. Ich habe die E-Mail noch im Posteingang und am Wochenende noch gesehen, weil ich so gedacht habe, ich wollte noch mal reingucken. Hab's aber nicht. Aber die E-Mail ist noch weit oben.
Ja, das geht aber gar nicht. Sie haben das immer noch nicht gelesen. Das geht ja überhaupt nicht. Nein, das ist ja völlig, also einfach nur die Entwicklung des Sicherheitenrechts vom römischen Recht und was die auch schon im römischen Recht gedacht haben und so. Ich finde sowas immer ganz, ganz faszinierend. Habilitationsschriften zum Thema Werkvertragsrecht aus dem Jahre 1900. Und wenn man dann sieht, dass ja teilweise die gleichen Formulierungen sind, wie wir sie heute auch noch im BGB haben, das mag jetzt für den Alltagsfall nichts bringen, den zu lösen, aber für das Verständnis, also Goethe hat mal gesagt, wer seine letzten 3000 Jahre, die letzten 3000 Jahre seiner Geschichte nicht kennt, kennt sich selbst nicht. Soweit will ich nicht gehen, aber ein bisschen was ist da dran. Und ich finde, wenn man jetzt schon als Professor und BGH-Richter arbeitet, dann sollte man sich auch ein bisschen vielleicht mal mit diesen Hintergründen beschäftigen. Wer soll es denn sonst machen?
Ja, das ist ja auch so. Wobei ich muss sagen, ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr, als Sie bei uns beim Baukongress gesprochen haben im Januar, mich im Nachgang ein Mandant darauf angesprochen und gesagt, es war ja total interessant, was Sie ausgeführt haben. Aber als Sie dann tatsächlich einen Ausflug gemacht haben, irgendwie zu 100 Jahre zurück, sei er dann doch nochmal ausgestiegen, ob ich es jetzt dann nochmal schnell zusammenfassen könne in einfacher Sprache für ihn. war ganz witzig.
Ja, ein Kongress, der ganz viele Nicht-Juristen auch hat.
Genau, ja, jetzt kommen ja auch viele tatsächlich Nicht-Juristen dahin.
Ja, genau. Und da hatte man mir vorher gesagt, ich müsste aber auch so sprechen, dass die das verstehen. Mhm. Und das stimmt natürlich auch. Aber meine Erfahrung ist, wenn ich mit Nicht-Juristen auch das so erkläre, die allermeisten können jedenfalls bis zu einem bestimmten Punkt mir immer folgen und sind dann selbst ganz erstaunt, wie das Ganze dann so zusammenhängt. Aber das ist dann eben, ich will das mal so sagen, das ist 40 Jahre Übung in Didaktik.
Mhm. Ja.
Ja.
Ja, ja. Ja, es geht ja nicht nur um das Inhaltliche, es geht ja auch um Didaktik. Es geht darum, wie stelle ich das so dar, dass man es am besten versteht. Ja. Und wenn ich Vorträge halte, ist es so, dass diese Frage die meiste Zeit in Anspruch nimmt.
Mhm. Ja.
Ja, nicht die Frage, wie ist der Fall gelöst oder so. Das ist ja klar. Also das ich könnte höchstens vortragen, ob der Fall richtig gelöst ist. Aber ich will mich ja nicht mit meinen Kolleginnen und Kollegen verderben. Also so ist es.
Nein, das möchte man natürlich nicht. Aber das ist natürlich ja schon spannend, ne? Und ich meine, wenn es um so Themen geht wie Kündigung vor der Abnahme und so, das ist ja ein Bereich, muss man sagen, der in unserer Branche zumindest auf Mandantenseite nach wie vor mit sehr vielen Fragezeichen versehen ist. Ja, also ist ja, glaube ich, so ein Alltagsthema von uns allen. Aber das ist schon witzig, wenn man sieht, bis zu welchem Punkt man, also das war jetzt sozusagen jemand, der auch schon sehr lang in diesem Bereich tätig ist und durchaus Großprojekte wirklich betreut, der aber wirklich auch einfach sagt, okay, aber in der Praxis mache ich das doch alles ganz anders. Ich auch immer so denke, ja, genau, in der Praxis. Immer dann, wenn der andere mitmacht, klappt es ja auch, ne? Und wenn er nicht mitmacht,
so ist es,
dann landen wir bei ihm.
Und wenn man nicht mitmacht, dann sagen irgendwann die Gerichte, ne?
Ja, genau. Dann sagen die Gerichte, wie es hergehen sollen.
Da und da ist der Punkt. Also ein sehr, sehr lieber Vorsitzender von mir beim Landgericht Essen, der sagte mal, Richter seien postmortale Klugscheißer. Da ist was dran. Ja. Mhm. Ja, und dann sagte er, wusste, dass ich zum Oberlandesgericht wollte, sagt er, Richter am Oberlandesgericht sind postmortale Oberklugscheißer.
Und was sind sie jetzt
das
geworden?
Stimmt. Ja, BGH, ja.
Der ist dann außerhalb der Sphäre.
Ja, aber es ist doch so. Also nehmen wir mal die außerordentliche Kündigung vor Bevor das Werk fertig ist, ob die Voraussetzung des 648a, also 4 Absatz 7, ist ja gekillt, wenn die VBB nicht als Ganzes vereinbart ist. Und wann ist sie schon mal als Ganzes vereinbart? Also es ist dann 648a. Und was will man dann als anwaltlicher Vertreter sagen? Ja? Da ist es doch ganz am Ende, dass die Tatsacheninstanz sagt, das reicht und das reicht nicht.
So ist es. Hopp oder
ich sage immer, das Oberlandesgericht entscheidet das.
Ne? Ja, das ist richtig. Ja, das ist leider ist es so und es ist leider immer nur, es ist hopp oder top und das ist, hängt doch wirtschaftlich viel dran. Ja.
Es hängt wirtschaftlich total viel dran und also was soll ich sagen? Dulden und liquidieren.
Und da sind wir dann wieder im Insolvenzrecht, genau, ja. So schließen sich dann die Kreise.
Wieder,
bei Jura
hängt alles zusammen.
Da sind wir jetzt wieder
zusammen.
Bei den Stundenabrechnungen und so und was auch immer. Alles
so ist das, genau.
Da sind wir am Anfang.
Ja. Ja. Also bei Ihren vielen Einblicken, die Sie gegeben haben, ich fand es besonders interessant, auch einfach zu sehen, wie vielseitig alles ist. Ne? Und als ich so studiert habe, da dachte ich immer so, naja, was kann man machen irgendwie? Ne? Also man sagt ja immer, als Jurist kann man alles werden, irgendwie auch Taxifahrer, wenn man mag. Irgendwie gut, so gerne fahre ich jetzt nicht Auto. Dementsprechend war das raus bei mir. Da sieht man auch mal selbst, wenn man sich für eine Laufbahn als Richter, Richterin entscheidet, wie wahnsinnig vielseitig es ist. Und man hat vielleicht zu Anfang nur einen sehr geraden Weg vor Kopf, wenn man an den Beruf eines Richters, einer Richterin denkt. Aber es gibt einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie sich das entwickeln kann. Und das muss man natürlich wollen und da muss man Interesse dran haben. Auch gerade diese Offenheit für verschiedene Rechtsgebiete und immer wieder der Wille, sich damit neu zu beschäftigen und sich einzuarbeiten. Das ist ja auch was, wo man selber für sich entscheiden muss, ob man das hat oder nicht. Aber ansonsten fand ich, hat man einfach wirklich einen wundervollen Einblick bekommen, wie wahnsinnig viel da möglich ist und wie viel man machen kann in wie vielen verschiedenen Bereichen. Obwohl, wenn man sich von außen einfach ihren Lebenslauf anguckt, man ja auch, wenn man viele Seitäste weglässt, es wesentlich stringenter läuft. Also von daher vielen herzlichen Dank. Ich fand, das waren ganz tolle Einblicke für alle, die noch so ganz am Anfang ihres Weges stehen.
Ja. Also Richter sein kann nett sein. Nein, ich habe das an für sich nie, also richtig, ja, manchmal schon, aber nie richtig bereut. Gerade wegen der vielen Möglichkeiten. Da ist natürlich jetzt für Sie beide ist der Zug abgefahren, nicht? Also das ist klar, Vergaberecht und Baurecht.
Ne? Ja, das ist so.
Aber nein.
Genau, deswegen machen
wir. Okay, wir nutzen ja solche Tätigkeiten, um uns dann auch nochmal wieder weiterzubilden und uns weiter auszutauschen.
Und dann sehen, was uns sozusagen entgangen ist, genau.
Und ja, und ich werde ja Ende Januar 2027 pensioniert. Danach bin ich ja wieder frei.
Sind Sie wieder auf dem Markt, ja? Wir tragen uns das schon mal
da
ein.
Bin ich auf dem Markt und okay, also.
Es ist ja nicht mehr lang hin, ja, bis da. Ist ja, ja schadet nicht, schon mal sich Gedanken zu machen.
Ja, genau. Ein Notar hatte mich gefragt, ob ich Notarvertreter werden wolle.
Oh.
Da könnte ich dann mal Bauträgerverträge
Da könnten Sie mal richtige Abnahmeklauseln vielleicht schreiben fürs Gemeinschaftseigentum.
Ja. Also für mich ist das völlig klar, einfach abnehmen lassen.
Ja, genau.
Keine Klausel.
Einfach aus Sicht des Bauträgers natürlich, ja.
Ja, dann da ist er bei mir da nicht richtig, nicht? Ja klar, das ist ja dann mein Mandant, wie manche Leute sagen als Notar. Nicht?
Ja. So ist das.
Nicht richtig verstehen haben, wie das geht. Mhm. Das würde natürlich auch wieder vieles miteinander verbinden, das Gesellschaftsrecht, das Familienrecht, das Erbrecht, das Bauträgerrecht. Ja, ich weiß es noch nicht. Aber nochmal so richtig als Anwalt vor Gericht auftauchen, weiß ich nicht.
Sie können ja, also viele unserer Kollegen, die sind ja ganz, ganz selten bei Gericht, muss man sagen. Also ich bin auch einer von denjenigen, die relativ häufig da irgendwie aufschlägt, aber wir haben ja ganz viele Kollegen, die auch nicht mehr zu Gericht gehen, falls Ihnen das jetzt sozusagen den Job schmackhafter macht.
Tätig werden. Ja, aber man muss da manchmal aber auch ehrlich sein. Also dann noch ein kleines Döneken aus meiner Anwaltstätigkeit. Da kam dann jemand rein mit einer Bausache. Ich habe die geprüft, dann kam er wieder und dann habe ich ihm gesagt, hat keine Aussicht auf Erfolg. Dann sagt er, ich will aber trotzdem. Sag ich, ja klar, machen wir, wenn Sie das trotzdem wollen. Gebe ich Ihnen dann aber schriftlich, dass die Erfolgsaussichten nicht besonders hoch sind. Wir brauchen jetzt erstmal einen Vorschuss und die Gerichtskosten sind so und so hoch, war ein hoher Streitwert. Überweisen Sie bitte Gerichtskosten und Vorschuss. Und dann sagt er, wie, ich soll einen Vorschuss leisten und Gerichtskosten vorstrecken? Sie können sich doch dafür stark machen, sage ich, ja. Machen wir aber nicht. Dann ging er zu meinem Chef hin, zum Juna-Chef, und hat sich beschwert. Und der sagte, wenn Herr Jürgeleit sagt, die Sache hat keine Aussicht auf Erfolg, dann hat sie keinen. Im Übrigen gilt, zahlen Sie mal den Vorschuss ein. Und dann ging er zu einer Nachbarkanzlei, die warten heute noch auf ihr Geld. Auch also, auf die Gerichtskostenvorschuss, für den sie sich stark gemacht haben. Also da muss man schon ein bisschen, also das sollte man vielleicht auch als Anfänger, egal wo man ist, als Anwalt oder Anwältin lernen.
Ja, sonst lernt man es auf die harte Tour, wie ihre Nachbarkanzlei.
Ja, ja? Und das ist so zu ist hart. Es. Das ist zu hart, ja. Und die Leute, die nichts, keinen Vorschuss zahlen wollen, da kann man ohnehin vergessen. Also.
Ja, wirtschaftlich denken das sollte man können in diesem Job. So ist das, ja.
So ist es, ja.
Also ich kann auch nur sagen, ganz herzlichen Dank Ihnen. Ja, das war
dieses unglaublich nette Gespräch.
Ja, und es war auch so kurzweilig mit Ihnen. Vielen Dank, ja, dass Sie auch so offen erzählt haben. Es war wirklich ein ganz besonderer Podcast für uns auch, weil es auch wirklich so schön war mit Ihnen jetzt und so lustig. Ja, vielen Dank Ihnen.
Ja, das finde ich auch gut. Hat relativ lang gedauert, glaube ich.
Ja.
Relativ lange geplaudert.
Macht ja nichts, ja.
Und,
es liegt aber auch einfach daran, dass Sie so viel Spannendes erlebt haben. Und vielen Dank auch einfach nochmal für Ihre offene Art, das geteilt zu haben. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass jemand in Ihrer Position auch mal ganz offen und ehrlich sagt, nee, ich konnte auch nicht immer alles und ich war auch mal unsicher bei den Themen. Ich kann mir vorstellen, dass das einigen jungen Kolleginnen und Kollegen doch hilft, trotzdem unbeirrt ihren Weg weiterzugehen und ihre Ziele zu verfolgen. Von daher vielen Dank also auch für die offenen und ehrlichen Worte von Ihrer Seite.
Dankeschön. Und zudem nicht alles können. Da sage ich vielleicht nur ein kleines Döneken. Ich habe vor kurzem in Stuttgart einen Vortrag vor Architekten und Ingenieuren gehalten zum Rechtsdienstleistungsgesetz. Und einer der lieben Teilnehmer hat mir eine Frage gestellt im tiefsten Schwäbisch. Und ich habe das nicht verstanden. Und da habe ich dann gesagt, analog dem Spruch aus Baden-Württemberg, ich kann vieles, aber kein Schwäbisch. Und und Sie sehen, es gibt also noch viele Lücken. Und
Sie haben es ja auch bislang nur nach Baden geschafft, ja, also von daher.
Ja, Schwäbisch ist aber
ich weiß
aber
es anders. Badisch.
Ich hatte eine Referendarkollegin, die kam aus Baden und wenn die böse war, dann fluchte die auf Badisch. Da hat kein Mensch mehr irgendwas verstanden.
Ja, das war auch besser so.
Manchmal besser, wenn
man. Ja, vielen lieben und herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Ja, allen, die zugehört haben und bisher durchgehalten haben, ich hoffe, es hat irgendwas geholfen. Ja,
okay. So ein gutes Abschlusswort. Ja, perfekt. Super.
Dann vielen Dank, Herr Jürgeleit.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.